Ich habe vor einiger Zeit eine kurze Geschichte gehört über einen Reiseprediger. Der kam in eine Gemeinde, der hatte sich da beim Pastor angemeldet vorher. Und er kam da an und als der Gottesdienst anfangen sollte, dann merkte er, dass da nur 4 oder 5 Leute sitzen. Und er war ein bisschen enttäuscht und er sagt, hast du ihnen gesagt, dass ich komme? Und der Prediger sagt, nein, aber wie es aussieht, hat er sich rumgesprochen. Ja. So. Ja, es ist mir eine besondere Freude heute wieder. Ich habe seit einiger Zeit habe ich mich mit einem Thema beschäftigt in meiner eigenen stillen Zeit. Und das, was ich heute sagen werde, das ist so ein Teil des Ergebnisses von dem, was ich für mich entdeckt habe in dieser Zeit. Mir geht es oftmals so, dass wenn ich die Bibel studiere, dass ich da manchmal auf Bibelstellen komme, die mich ein bisschen stutzig machen. Und ich denke, das geht uns allen wahrscheinlich so. Und ich meine jetzt nicht unbedingt solche Geschichten wie Juda und Tamar, sondern Stellen, wo diese Bibelstellen, wo an einer Stelle etwas in der Bibel steht und dann lesen wir weiter und da steht auf einmal das komplette Gegenteil davon. Ich habe vor ein paar Monaten mit einem Mann Kontakt gehabt, der hatte 2 Stellen in der Bibel gefunden und die schienen ihm so widersprüchlich zu sein, dass für ihn die Bibel ihre Glaubwürdigkeit verloren hat. Diese 2 Stellen berichten über die gleiche Begebenheit und ein kritischer Leser wird sofort da einige Fragen haben. Für uns als Langzeitchristen besteht die Gefahr, dass wir die Bibel mit einer Brille lesen, die uns Kritik blind macht. Und oft fallen uns diese Dinge gar nicht auf. Wir sind oft mit einer Überzeugung aufgewachsen, dass die Bibel das Wort Gottes ist und da sind keine Fehler drin. Und ich bin mir überzeugt, da sind keine Fehler drin. Aber dann werden wir doch manchmal mit kritischen Fragen konfrontiert und wir sind überrascht. Das haben wir vorher noch nie gesehen. Und so überrascht war ich, als ich mit diesem Mann sprach. Und ich vermute fast, dass auch hier einige heute überrascht sein werden. Bevor wir zum Text übergehen, möchte ich euch ermutigen, lasst euch nicht irritieren von scheinbaren Widersprüchen in der Bibel. Ich für mich stelle immer wieder fest, dass die Bibel viele Fragen von sich aus selber beantwortet, wenn wir danach suchen. Und wir haben heute Zugang zu so viel Information. Wir haben Zugang zu Dutzenden von verschiedenen Bibelübersetzungen, die uns Klarheit verschaffen. Wir haben Bibelkommentare, Auslegungen, Predigten, Bibelstunden. Wir haben alles, was wir brauchen, um die Bibel zu verstehen. Das haben wir heute. Und so, ich werde gleich die Bibelstellen vorlesen und dann hoffe ich, dass ich in den nächsten paar Minuten einige Fragen zu diesen Bibelstellen auch beantworten kann. Wir lesen den ersten Teil des Textes aus 2. Samuel 24, die Verse 1 bis 5. 2. Samuel Kapitel 24, die Verse 1 bis 5. Und es entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er reizte David gegen sie auf, zu sagen, geh hin, zähle Israel und Juda. Da sagte der König zu Joab, dem Heeresobersten, der bei ihm war, ziehe doch umher in allen Stämmen Israel, von Dan bis Beersheba. Ihr sollt das Kriegsvolk mustern, damit ich die Zahl des Volkes kenne. Joab aber sagte zum König, der Herr, dein Gott, mag zu dem Volk, so viele sie auch sein mögen, 100-mal hinzufügen, während die Augen meines Herrn des Königs es sehen. Aber mein Herr König, warum hat er gefallen an einer solchen Sache? Doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab und gegen die Obersten des Heeres. So zog Joab und die Obersten des Heeres vor dem König aus, um das Volk Israel zu mustern. Dann, um den Punkt dieser Erklärung hier klein zu halten, überspringen wir die nächsten paar Verse und wir gehen dann zu dem Kapitel 24, die Verse 10 bis 15. Aber nachdem David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz und David sagte zum Herrn: Ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Und nun, Herr, lass doch die Schuld deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und als David am Morgen aufstand, da stand das Wort des Herrn zu dem Propheten Gad, dem Seher Davids, wie folgt: Gehe hin und rede zu David, so spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor. Wähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Und Gad kam zu David und teilte ihm mit und sagte zu ihm: Sollen dir 7 Jahre Hungersnot in das Land kommen? Oder willst du 3 Monate vor deinen Bedrängern fliehen, während sie dir nachjagen? Oder sollen 3 Tage lang Pest in deinem Land sein? Nun überlege und sage zu, was deine Antwort ist, dass ich dem zurückbringe, der mich gesandt hat. Und David sagte zu Gad: Mir ist sehr Angst. Lass uns doch in die Hände des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind groß, aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Da gab der Herr die Pest in Israel, vom Morgen an bis zu der bestimmten Zeit, und es starben von dem Volk von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. Eine sehr dramatische Geschichte. Wir lesen die zweite Variante dazu und die kommt aus 1. Chroniker 21, Vers 1. Nun, ich muss dazu sagen, dass die meisten Angaben in diesen Texten, die stimmen überein, bis auf den ersten Vers. Und deswegen lese ich von Chroniker nur den ersten Vers. 1. Chroniker 21, Vers 1. Und Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Ja, ich sehe erstaunte Gesichter. Man muss nicht viel dazu sagen. Den meisten von uns ist das aufgefallen. Das sind wahrscheinlich 3 Fragen, die meisten von uns haben. Die offensichtlichste Frage ist: Wer hat David gereizt, die Volkszählung zu machen? War es Gott oder war es Satan? Die zweite Frage: Es sieht so aus auf den ersten Anhieb, als wenn Gott David zu etwas verleitet und ihn dann dafür bestraft. Wie kann das sein? Und die dritte Frage ist: Es sieht aus, als wenn David eine Sünde begeht und Gott nicht nur David bestraft, sondern er straft auch noch 70.000 Männer mit dem Tod. Wie können wir Gottes Handlung verstehen hier? Und so, ich werde versuchen, diese Fragen anhand der Bibel zu beantworten. Und ich denke, die meisten Antworten, die finden wir einfach schon in diesem Text. Und die anderen Antworten, die finden wir in Parallelstellen. Am Ende hoffe ich, dass wenn ihr dieser Frage irgendwann in der Zukunft begegnet, könnt ihr hoffentlich sagen: Piece of cake. Wir fangen mit der einfachsten Frage an. Hat Gott 70.000 Männer sterben lassen, weil David gesündigt hat? Wenn wir den Text genau lesen, dann sehen wir, dass diese Volkszählung ein Resultat von Gottes Zorn gegen Israel war und nicht die Ursache. Das heißt, Gottes Zorn gegen Israel entbrannte zuerst und Gott beschloss, hinterher Israel zu strafen. Dann stellen wir uns die Frage: Warum entbrannte Gottes Zorn gegen Israel? Wir haben mehrere Hinweise dafür, was hier passiert ist. Seht ihr, das war nicht eine einfache Volkszählung, wie wir die kennen, sondern wie wir gelesen haben, hat Joab nur die Soldaten gezählt. Diese Begebenheit, die spielt sich in einer Zeit ab, wo Israel unter der Führung Davids eine Reihe von großen Kämpfen gewinnt. In beiden Büchern Chronicles und Samuel wird direkt vor unseren Bibelstellen eine Aufzählung der Kämpfe gemacht. Und da sind die Kriege beschrieben, da sind die Helden Davids beschrieben. Und welcher Held welche Taten vollbracht hat. Und da fing Israel an, auf die Stärke ihrer Heeresmacht, anstatt auf Gott zu vertrauen. Und sie wurden stolz. Und der Zorn Gottes ist die Folge von diesem Stolz. Nun, damit ganz Israel versteht, warum Gott sie straft, lässt Gott David hier eine so offensichtliche Sünde begehen, die den Stolz des Volkes zur Schau stellt. Er begeht die Sünde nicht irgendwo versteckt im Palast, wo es keiner sieht, sondern vor den Augen des ganzen Volkes. So dass, wenn die Strafe Gottes das Volk trifft, wird das ganze Volk wissen, warum sie gestraft werden. Gott hätte ihnen die Pest schicken können ohne die Volkszählung. Aber er trifft sie genau da, wo ihr Stolz ist, ihr Militär. Und er will, dass sie das alle sehen. Es ist nicht eine Strafe gegen David allein, sondern gegen das ganze Volk. Sie sind in Stolz verfallen und damit straft sie Gott. Damit sind die 70.000 Tote nicht ein Opfer von Davids Sünde, sondern sie sind eine Warnung für den Rest des Volkes, insbesondere des Militärs. Und sie müssen sich vor Gott demütigen. Ich sage insbesondere des Militärs, weil die 70.000 Tote spezifisch als Männer beschrieben werden. Wir wissen nicht, ob nur Männer von der Plage betroffen waren, aber ich glaube, sie sind hier aufgezeichnet als Hinweis darauf, dass sie die Zielgruppe dieser Plage waren, um Gottes Zorn gegen Israels militärische Überheblichkeit zu demonstrieren. Meine Bibel hat hier einen Hinweis auf eine Parallelstelle, und das geht zu 4. Mose 25, Vers 9. Da hatte Israel angefangen, sich mit den Moabitern einzulassen und ihre Götter anzubeten. Und Gott schickte auch da eine Plage, so wie in unserem Text. Aber der Verlust bei dieser Plage, der wird einfach beschrieben, und die Zahl der an der Plage Gestorbenen war 24.000. Da wird nicht gesagt, ob das Männer oder Frauen waren. Und unser Text hier sagt genau, das waren 70.000 Männer. Und dann haben wir noch einen anderen Hinweis in unserem Text. Nach dieser Begebenheit in Chronik 21 sehen wir in den folgenden Kapiteln eine Aufzählung von den Diensten, Aufgaben und Größe der einzelnen Gruppen der Israeliten, die sie in ihrem Volk verrichten mussten. Und dann ist da eine interessante Formulierung, Kapitel 27 in den Versen 23 bis 24. Ich lese das mal eben. Das ist 1. Chronik, Kapitel 27, die Verse 23 und 24. Und David nahm die Zahl derer von 20 Jahren und darunter nicht auf, denn der Herr hatte gesagt, dass er Israel mehren werde wie die Sterne des Himmels. Joab, der Sohn der Zeruja, hatte zu zählen begonnen, aber er vollendete es nicht, denn es kam wegen dieser Sache ein Zorn über Israel. Und so wurde die Zahl nicht in die Aufzählung des Buches der Geschichte des Königs Davids aufgenommen. Seht ihr, Gott, David hatte die Zählung der Soldaten abgeschlossen, aber die, die unter 20 waren, dazu ist er nicht gekommen. Und das sollte eigentlich das Heer der Zukunft sein. So, das sieht hier fast so aus, als wenn Gott absichtlich die Plage zu einer Zeit schickt, bevor die jungen Männer unter 20 gezählt worden sind, damit David nicht herausfindet, wie groß seine Wehrmacht in der Zukunft sein wird. So als wollte Gott sagen, nach diesem Tag will ich, dass du dich nicht auf die Stärke deiner Wehrmacht verlässt, sondern auf mich. Damit das ganze Volk weiß, wir gewinnen die Kriege, weil Gott auf unserer Seite ist, nicht weil wir ein großes Heer haben. So, dann haben wir die zweite Frage aus unserem Text. Hat Gott David dazu verleitet, die Volkszählung zu machen, und hat er ihn nachher dafür bestraft? Das ist nicht die einfachste Frage, aber es ist die kürzeste Antwort. Und die ist einfach nein. Wir wissen von Jakobus Kapitel 1, Vers 13, da sagt Jakobus, Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selber versucht niemanden. Wie kann es denn hier sein, dass Gott David zu einer Sünde gereizt haben soll? Die Antwort muss nein sein, ansonsten hätten wir einen gravierenden Widerspruch in der Bibel. Und was noch schlimmer wäre, ist, dass in diesem Fall Gott tückisch wäre. Und wir hätten jeden Grund anzunehmen, dass unser liebende, Entschuldigung, dass unser liebende und perfekte Gott einen fehlerhaften Charakter hat. Ich werde diese Frage für einen Moment einfach mit einem Nein beantworten und ich werde etwas ausführlicher in die Antwort übergehen, wenn wir die nächste Frage beantworten. Und die nächste Frage ist, wer hat Gott gereizt, die Volkszählung zu machen? War es Gott oder war es Satan? Nach der Stelle in Samuel ist es Gott und nach der Stelle in Chronik ist es der Satan. Und hier wird die Sache noch etwas komplizierter. Ich hoffe, dass ich die richtigen Worte habe, um das zu erklären. Und ich werde einige Beispiele aus der Bibel nennen, die uns helfen werden. Mit den Büchern über dieses Thema kann man Bibliotheken füllen. So, nimmt das bitte einfach als ein Teil des Grundverständnisses über Gott und nicht als einen Rahmen, in dem sich Gott bewegen kann und dessen Grenzen er nicht überschreiten könnte. Wir haben es in unserer kurzen Geschichte hier mit drei verschiedenen Persönlichkeiten zu tun. Das ist einmal Gott, das ist einmal der Satan und das ist der Mensch. In diesem Fall ist das David. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Gott in der höchsten Autorität ist. Er hat seinen Willen, er hat seinen Plan und nichts und niemand kann diesen Plan ändern. Da ist kein Satan, da ist kein Engel und natürlich kein Mensch. Ich lese einfach ein paar Verse aus dem 14. Kapitel des Jesaja-Buches. Vers 24. Der Herr der Heerscharen hat geschworen und gesagt, fürwahr, was ich erwog, so geschieht es. Und wie ich beschlossen habe, so kommt es zustande. Vers 26. Das ist der Ratschluss, das ist der Ratschluss, der über die ganze Erde beschlossen ist. Und das ist die Hand, die über alle Nationen ausgestreckt ist. Und dann Vers 27. Denn der Herr der Heerscharen hat es beschlossen. Wer wird es ungültig machen? Und seine Hand ist ausgestreckt. Wer wendet sie zurück? Nichts kann Gottes Willen und seinen Plan ändern. Und doch spielt der Satan und der Mensch eine Rolle in der Erfüllung Gottes Planes. Ich werde zuerst versuchen zu erklären, wie der Wille und der Plan Gottes zustande kommt in der Beziehung zwischen Gott und dem Satan. Und dann anschließend werde ich versuchen zu erklären, wie der Wille und der Plan Gottes zustande kommt in der Beziehung zwischen Gott und dem Mensch. Wir schauen uns dazu eine sehr bekannte Geschichte an und das ist die Geschichte von Hiob. Wir wissen alle, wie das Buch Hiob anfing. Ich habe da eine sehr interessante Auslegung gehört von nicht allzu langer Zeit. Und die Auslegung war ungefähr so. Stell dir mal vor, du hast einen Juwelierladen und du wohnst oben drüber über diesem Juwelierladen. Und eines Nachts hörst du, da ist ein Geräusch unten. Und du gehst nach unten, um nachzugucken, und da ist ein Dieb und der ist dabei, dir deine Diamanten zu klauen. Und du sagst, was machst du hier? Er sagt, ich klaue gerade deine Diamanten. Ja, und dann sagst du, guck mal da hinten in der Vitrine, hast du da den großen Diamanten schon gesehen? Ist der nicht schön? Ja, das ist genau das, was im Hiob-Buch passiert. Da ist eine Versammlung im Himmel, ich lese dazu Hiob Kapitel 1, lese ich ein paar Verse, das sind die Verse 7 bis 12. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf der Erde, ein Mann so rechtschaffen und redlich, dass Gott, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst du gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land verbreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Ob er dann nicht dir ins Angesicht flucht? Das, was Gott hier macht mit Hiob und mit dem Satan, im Englischen würde man einfach sagen, it's a setup. Gott initiiert diese größte Versuchung des Lebens in Hiob, indem er Satans Aufmerksamkeit auf ihn zieht. Aber Gott versucht Hiob nicht selber, sondern er benutzt Satan hier als Werkzeug. Wir alle kennen die Geschichte, die Intensität der Versuchung nimmt zu und jedes Mal erlaubt Gott dem Satan, den nächsten Schritt zu gehen. Meine Frage ist die, wer ist hier der Verantwortliche? Ist es der Satan oder ist es Gott? In den letzten Kapiteln dieses Buches finden wir dann dieses lange Gespräch zwischen Gott und Satan. Wir als Menschen denken oft, dass von Gott nur Gutes kommen kann. Und für alles Schlechte beschuldigen wir Satan. Und doch lässt Gott Hiob nicht im Zweifel dafür, dass Gott selber dafür verantwortlich ist. Obwohl der Satan die ausführende Person ist, übernimmt Gott die Verantwortung. Wenn wir zum Abschluss des Buches Hiob kommen, im letzten Kapitel 42, da ist ein kurzer Text, nachdem alles vorbei ist und David sein Vermögen alles wiederhergestellt ist. Dann heißt es, Kapitel 42, Vers 11, da kamen zu ihm alle seine Brüder und all seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten. Und sie aßen mit ihm Brot in seinem Haus und sie bekundeten ihm ihre Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Nicht der Teufel. Gott verschiebt nicht seine Verantwortung auf jemand anders. Er ist dafür selber verantwortlich. Haben wir andere Stellen in der Bibel, wo Gott Satan gebraucht, um sein Ziel zu erreichen? Ja, wenn wir im 2. Korintherbrief lesen, wir gehen zu 2. Korinther Kapitel 12, die Verse 2 bis 9. Und da beschreibt Paulus eine bestimmte Begebenheit. Und er sagt, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib oder nicht, oder außer dem Leib, das weiß ich nicht. Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betroffenen Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht. Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selber aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarung. Darum, dass ich mich nicht rühme, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessetwillen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. So sehr will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. In diesem Fall hat Paulus ein Erlebnis gehabt. Man vermutet, dass dieses Erlebnis kam nach einer Steinigung, wo er wahrscheinlich für tot gehalten wurde. Und er hat dieses Erlebnis, wo er in den Himmel entrückt wird und er sieht diese wunderbaren Dinge da. Und dann kommt er zurück und er hat ein bestimmtes Problem. Man weiß nicht genau, was es war. Und dieses Problem ist dem Paulus gegeben, damit er nicht überheblich wird. Und er nennt das hier, das ist ein Engel des Satans. Und er bittet Gott dreimal, diesen Engel des Satans wegzunehmen. Und Gott sagt, nein, ich nehme den nicht weg. Ja. Wir haben eine andere Stelle, und das ist in Apostelgeschichte 16, Vers 6. Und da will ich das ganz kurz nur gegenüberstellen. Apostelgeschichte 16, Vers 6. Das beschreibt jetzt die Reise von Paulus. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatischen Landschaft. Nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Seht ihr, in diesem Fall benutzt Gott den Heiligen Geist, um Paulus an einer Missionsreise zu hindern. Ja? Und dann, wenn wir im 1. Thessalonicher gucken, 1. Thessalonicher 2, Vers 18, da sagt Paulus, deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal, und der Satan hat uns verhindert. Ja? Wie kann das sein, dass Paulus im Auftrag Gottes eine Missionsreise machen will und der Satan es verhindert? Welche Macht schreibt Paulus dem Satan hier zu? Eigentlich hat der Satan diese Macht nicht. Er kann hier nur so weit gehen, wie Gott ihn gehen lässt. Was wir hier haben, Geschwister, sind einige Bibelstellen, die beschreiben Gott in seiner Vollmacht über Satan. Und wenn es der Erfüllung von Gottes Plänen dient, dann benutzt Gott Satan, um seinen Plan zu erfüllen. Und so, was ich denke, ist in unserer Bibelstelle mit David passiert, ist, dass Israel Gott erzürnt hat. Gott beschließt, Israel zu strafen, und er benutzt Satan, um David zu versuchen. Aber Gott lehnt nicht seine endgültige Verantwortung ab. Wisst ihr, wie es aussehen würde, wenn eine von diesen unterschiedlichen Bibelstellen gefehlt hätte? Wir hätten entweder die eine, wo steht, dass Gott David zur Sünde versucht und ihn dann bestraft, und das würde komplett gegen Gottes Charakter sprechen. Und die andere Stelle, die wäre, wo Satan David versucht, und das würde dem Satan eine Autonomie zusprechen, die Satan nicht hat. Und so bin ich dankbar dafür, dass wir einfach beide Stellen in der Bibel haben, auch wenn die sich auf Anhieb zu widersprechen scheinen. So stellen sie doch für uns ein ganz klares Bild, wer hier die Fäden zieht und wer die Marionette ist. Für mich löst das die Frage, wer David versucht hat, ob das Gott oder Satan war. Und für mich erklärt das auch diesen Widerspruch. Dann wollen wir noch mal kurz gucken, welche Rolle David hier in dieser Geschichte spielt. Gott beschließt, Israel zu strafen. Er schickt Satan los, um David zu versuchen. David sündigt und Gott straft Israel. Das war der Plan Gottes. Trotzdem es der Plan Gottes war, ist meine Frage, hatte David hier seinen freien Willen? Ist David verantwortlich für das, was er getan hat? Und ich denke absolut ja. Wir schauen uns das mal ein bisschen aus der Nähe an. Ich werde das an einigen Beispielen aus der Bibel erklären. Bitte achtet besonders darauf, in welchem Verhältnis Gottes Souveränität zu unserem freien Willen steht. Wie ist das zum Beispiel mit der Kreuzigung Jesu? Sind die Römer und Juden verantwortlich für das, was sie gemacht haben? Absolut ja. Wir sehen in Matthäus 27, die Verse 24 bis 25, da versucht Pilatus, Jesus freizusprechen. Und als die Juden protestieren, sagt er: Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Und das ganze Volk antwortet: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und dann kreuzigen sie ihn. Sie sind hundertprozentig verantwortlich für das, was sie getan haben. Und doch sagt die Bibel, dass der Tod Jesu vor Anbeginn der Welt beschlossen war. Es war der Plan Gottes von Anfang an, dass Jesus zur Erde kommen würde und er würde für unsere Sünden sterben. So, obwohl Gott das so vorbestimmt hat, trägt doch der Mensch die volle Verantwortung dafür, was er getan hat, und er erfüllt damit Gottes Plan. Ein anderes sehr gutes Beispiel, das finden wir in 1. Mose 50, Vers 20. Das ist eine längere Geschichte, die sich im Alten Testament über hunderte von Jahren hinwegzieht. Aber die Basis ist die: Jakob hat seinen Sohn Josef mehr lieb als all die anderen Söhne. Josef ist ein kleiner Angeber und er hat seine Brüder damit geärgert. So haben seine Brüder Josef als Sklaven an eine ägyptische Karawane verkauft und er ist dann als Sklave in Ägypten gelandet. Jahre später geraten seine Brüder in eine Hungersnot und sie gehen nach Ägypten, um Lebensmittel zu kaufen. In der Zwischenzeit hat Josef Karriere gemacht und sie kaufen ihre Lebensmittel beim Josef, ohne dass sie ihn erkennen. Später, als Jakob, der Vater, stirbt, befürchten die Brüder, dass Josef sich an ihnen rächen wird. Und so kommen sie zu ihm und sagen: Bevor unser Vater starb, hat er gesagt, du sollst uns verzeihen. Und dann lesen wir seine Antwort in 1. Mose 50, den Vers 20. Und da sagt Josef: Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hat es zum Guten beabsichtigt, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wenn wir diese Geschichte zurückgehen, dann ist da über etwa 215 Jahren, seit Gott ein Bund mit Abraham abschließt und Gott sagt zu Abraham: Deine Nachkommen, die werden in einem Land dienen, das nicht ihnen gehört. Und am Ende werde ich sie mit großem Reichtum daraus führen. 215 Jahre später erfüllt sich diese Prophezeiung in einer Art und Weise, die an für sich falsch ist. Die Brüder verkaufen Josef in ägyptische Gefangenschaft. Sie handeln hundertprozentig von von eigenen unreinen Motiven, als sie ihn verkaufen. Und sie sind hundertprozentig dafür verantwortlich, was sie gemacht haben. Und doch erfüllen sie Gottes Plan damit. In diesen beiden Beispielen läuft Gottes Plan parallel zu dem freien Willen des Menschen. Er ist nicht auf Kollisionskurs. Gottes Souveränität schließt unseren freien Willen nicht aus. Unser freier Wille schränkt Gottes Souveränität nicht ein. Sie laufen parallel nebeneinander und erfüllen Gottes Plan. In unserem Fall mit David, er und das Volk Israel waren stolz auf ihre militärischen Errungenschaften. David lässt Israel zählen. Er erfüllt damit Gottes Plan und gleichzeitig öffnet er damit die Tür für Gottes Strafe über Israel und sich selbst. Ich hoffe, dass diese Erklärungen dieser zwei Bibelstellen einigermaßen verständlich sind. Aber ich möchte doch noch gerne einen Gedanken weitergeben. Ich bin bei der Vorbereitung für heute auf eine Frage gestoßen, die immer wieder mal die Runde macht und für hitzige Diskussionen unter Christen sorgt. Die Frage ist die: Ist eine Kooperation zwischen Gottes Vorbestimmung und unserem freien Willen möglich? Oder schließen sie sich gegenseitig aus? Ich muss zugeben, dass ich mich in einer Bildungskurve befinde. Ich habe nicht die endgültige Antwort. Aber von meinem heutigen Standpunkt denke ich, dass sich Gottes Vorbestimmung und unser freier Wille nicht gegenseitig ausschließen, sondern sie können nebeneinander existieren. Ist es wichtig, dass wir alle das Gleiche verstehen und gleicher Meinung sind? Ich denke nicht. Ich denke, wir müssen gleicher Meinung sein, wenn es um heilsnotwendige Fragen geht. Aber nicht jedes Verständnis in der Bibel ist heilsnotwendig. Wir haben sicher alle schon mal gehört, dass jemand sagt, wenn ich mal in den Himmel komme, dann will ich den oder den will ich sehen und dann habe ich Fragen, dann will ich den das und das fragen. Ich habe keine Ahnung, ob das eine realistische Vorstellung vom Himmel ist. Aber des Argumentes wegen, lass mich das einfach mal so sagen. Stellt euch mal vor, da ist jemand im Himmel und wir kommen in ein Gespräch mit ihm. Und wir würden sagen, aus welcher Zeit in der Menschheitsgeschichte kommst du? Und er würde sagen, ich lebte in der Zeit, wo Jesus auf Erden war. Und wir würden sagen, wirklich? Bist du ihm nachgefolgt? Und er sagt, nein, ich habe ihn nur ganz kurz vor seinem Tod kennengelernt. Und dann sagen wir aber, jemand muss dir doch die Dreieinigkeit erklärt haben. Hast du das jemals verstanden? Er sagt, nein, ich habe das nie verstanden. Wie ist das denn mit der Vorbestimmung? Oder dem freien Willen, hast du das jemals verstanden? Er sagt, nein, das habe ich auch nie verstanden. Wie ist das mit der Entrückung? Hast du geglaubt, dass die Entrückung vor der Trübsalzeit sein wird oder dass sie nachher sein wird? Und er sagt, ich habe nie was von der Entrückung gehört. Warst du denn eine bekannte Person? Und er sagt, ja, ich bin in der Bibel, aber ich war ein Krimineller. Ein Dieb, ein Räuber. Und die haben mich gefangen. Und die haben mich gekreuzigt. Und wenn wir fragen würden, wie kommst du dann in den Himmel? Dann würde ich einfach sagen, Der Mann am mittleren Kreuz hat gesagt, ich werde hier mit ihm sein. Das ist alles. Das ist alles, was wir verstehen müssen. Er war am Kreuz. Er hat Jesus als den Gerechten gesehen. Er hat sich als Sünder gesehen. Und er hat seine Sünden bekannt und hat gesagt, Jesus, wenn du in dein Himmelreich kommst, gedenke meiner. So gut wie das manchmal ist und so freudig, wie es uns macht, wenn wir Gottes Charakter durch die Bibel kennenlernen und wir verstehen mehr und mehr von seiner immensen Größe und seiner Vollmacht. Das ist gut. Das ist gut. Aber das ist nicht etwas, worüber wir uns streiten müssten oder diskutieren müssten. Es gibt viele Gemeinden, die trennen sich, weil die sich über irgendwelche Dinge uneinig sind. Ja, und ich denke, das muss nicht sein. Ich denke, wir können einfach in Liebe und gegenseitigem Respekt miteinander leben und wir müssen uns konzentrieren auf das, was wesentlich ist. Und das ist das, was wir begreifen müssen. Und das ist das, wo Jesus uns beauftragt, das in die Welt hinauszubringen, das Evangelium und Jünger zu machen. Ja. Ich hoffe, dass es einigen hier vielleicht zum Verständnis beigetragen hat. Und ich bedanke mich für eure Zeit. Dankeschön.